Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, über dieses mysteriöse Thema heute Abend einige Ausführungen machen zu dürfen. Das Geheimnis des Felsens auf dem Berg Zion. Endlich enthüllt. Es ist ja so, der Tempelberg, der Berg Zion, steht heute ganz eindeutig im Zentrum des Nahostkonflikts, der in der Zwischenzeit weltweite Dimensionen angenommen hat. Die New Yorker Times hat vor vielen Jahren schon veröffentlicht und gesagt, diese Quadratmeter hier in Jerusalem sind die explosivsten des Planeten. Und es ist auch richtig so. Hier konzentriert sich dieser ganze Kampf, der in Verbindung steht mit dem internationalen Terrorismus. Und um ganz aktuell darüber zu sprechen, wenn Yasser Arafat sich auf dem Tempelberg begraben lassen will, hat das sehr direkt mit diesem Konflikt um den Tempelberg zu tun. Denn ein Grab würde den jüdischen Tempelberg unweigerlich verunreinigen. Ja, dieser Ort war eben der Ort des jüdischen Tempels vom 10. Jahrhundert vor Christus bis ins 1. Jahrhundert nach Christus. Also für ungefähr 1000 Jahre. Und gemäß dem Alten Testament, gemäß der Tora, durfte der jüdische Tempel nur hier stehen. Exklusiv nur hier, ohne Alternative. Nun, wir gehen zunächst mal aus unserer Zeit zurück 2000 Jahre, um eine Einführung zu machen. Das war die Zeit, als der Messias Jesus in unserer Welt war. Er wurde geboren in Bethlehem und hat damals durch sein Kommen schließlich über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die Bezug haben auf den kommenden Erlöser, erfüllt. Das hat begonnen mit der Geburt in Bethlehem, die so vorausgesagt war für den Messias, und ist weitergegangen bis zur Kreuzigung, die auch vorausgesagt war. Und tatsächlich, im Jahr 32 nach Christus hat der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof Israels, Jesus Christus zum Tod verurteilt, und die Römer haben ihn schließlich hier auf dem Golgatha-Felsen vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Das sollte schwere Konsequenzen haben für das auserwählte Volk. Diese Konsequenzen hatte Mose schon angekündigt um 1500 vor Christus. Ich lese aus 3. Mose 26, 31. Gott spricht: Und ich werde eure Städte zur Öde machen und eure Heiligtümer verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Und tatsächlich im Jahr 70 nach Christus, also kurze Zeit in historischen Maßstäben, nach der Kreuzigung des Messias in Jerusalem, kam es zur Zerstörung Jerusalems durch die römische Legion. Der Tempel in Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht und der jüdische Staat nahm schließlich ein Ende. Und so hörten die jüdischen Opfer auf. Mose hatte in einer anderen Rede, 5. Mose 28, 64, in seiner Abschiedsrede weitere Folgen der Verwerfung des Messias vorausgesagt. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und tatsächlich, ab dem Jahr 70, in einem jahrhundertedauernden Prozess, wurde das jüdische Volk wortwörtlich in alle 5 Kontinente der Welt zerstreut. Darum gibt es Juden überall. Aber was dieses zerstreute Volk in der Ferne 2000 Jahre lang zusammenhielt, das war die Sehnsucht nach Zion. Einmal zurückzukehren zu dem Tempelberg in Jerusalem. In den vergangenen 2 Jahrtausenden spielte Psalm 137 eine ganz wesentliche Rolle im Zusammenhang mit dem täglichen Tischgebet in jüdischen Familien. Und da steht: Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, so versage meine rechte Hand ihren Dienst. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich Jerusalem nicht erhebe über die höchste meiner Freuden. Da sehen Sie die Bedeutung Jerusalems in der Bibel und im Judentum. Nebenbemerkung, im Koran wird Jerusalem nicht ein einziges Mal erwähnt. Der Name Al-Quds, arabisch für Jerusalem, kommt kein einziges Mal darin vor. Das Volk in der Zerstreuung hatte die prophetische Verheißung auch schon im Alten Testament gegeben. Lange bevor das Volk überhaupt weltweit zerstreut war, dereinst in der Endzeit wieder zurückzukehren ins Land der Vorväter. Ich lese die zwei letzten Verse aus dem Prophetenbuch Amos, 8. Jahrhundert vor Christus. Stellen Sie sich mal vor, Jahrhunderte bevor das jüdische Volk zerstreut werden sollte, verkündigt der Prophet die Rückkehr der Juden. Gott spricht, und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Eine definitive Rückkehr. Die Erfüllung kam in unserer Zeit, in unserer historischen Epoche, was 2000 Jahre lang unmöglich war, aber eine beständige Sehnsucht, ein beständiger Wunsch, zurückzukehren nach Zion, das ist in unserer Zeit Wirklichkeit geworden. Und zwar unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Wegen der Vernichtung von 6 Millionen Juden wurde das möglich. Da hat die Mehrheit der UNO grünes Licht gegeben. Am 14. Mai 1948 kam es zur Staatsgründung Israels. Ben-Gurion, erster Ministerpräsident Israels, verkündigt über das Radio, hier, Staat Israel, 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Ja, Gott sprach in Hesekiel 36, 24 im 6. Jahrhundert vor Christus. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. In den Jahren 1882, erste Einwanderungswelle, bis 2004 sind Millionen von Juden aus allen 5 Kontinenten zurückgekehrt ins Land der Vorväter. In Erfüllung jahrtausende alter Prophetie. In unserer Zeit. Aber die UNO hatte beschlossen, dass der Tempelberg Zion nicht Teil eines Judenstaates sein sollte. Der sollte ausgeklammert sein, der sollte schließlich internationalisiert werden. Aber in diesem Vernichtungskrieg 48-49, als die umliegenden Völker und Nationen Israel auslöschen wollten nach der Staatsgründung, da hat Jordanien den Tempelberg erobert und annektiert und durch eine Mauer von den Juden abgegrenzt. So wie Berlin durch eine Mauer getrennt war. Aber in den 60er Jahren, nachdem die umliegenden Völker Israels durch die Sowjetunion hochmodern aufgerüstet war, kam die Überzeugung auf, dass was 48-49 nicht funktioniert hatte, die Vernichtung der Juden in Israel, das sollte jetzt in den 60er Jahren möglich sein. Und so kam es zum 6-Tage-Krieg. Ein Krieg, wo es ums reine Überleben einer Nation ging. Und am 3. Tag wurde der Tempelberg durch die israelische Armee erobert. Nach fast 2000 Jahren. Seit dem Jahr 70 bis 1967 kam der Tempelberg wieder in jüdische Hand. Und nach 6 Tagen war Ruhe an allen 3 Frontabschnitten. Eine Nation hatte überlebt und war zurückgekehrt nach Zion. Psalm 126, 1-3. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. wir waren fröhlich. Sie sehen hier diese Fallschirmspringer, die am Mittwoch des Sechstagekrieges den Tempelberg erobert hatten. Und wie Sie sehen auf dem Bild, da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Gott hatte Großes an ihnen getan, ein Volk überlebte zum zweiten Mal. Aber verstehen Sie gut, seit 1967 ist diese 2000-jährige Sehnsucht zurückzukehren nach Zion in eine ganz neue Phase eingetreten. Denn seit dem Jahr 70 hatte man ja nicht mehr Besitz des Tempelberges und jetzt schon. Also dieser 2000 Jahre alte Wunsch, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, den dritten Tempel zu gründen, wurde zu einer ganz neuen Art von Sehnsucht unter dem jüdischen Volk. Aber es gab ein riesiges Problem. Sie sehen hier den Tempelplatz heute aus der Luft gesehen mit seinen 144.000 Quadratmetern, so wie das schon zur Zeit Jesu war. Aber nach dieser langen Zeit wusste niemand mehr mit Bestimmtheit, wo das Allerheiligste des Tempels gestanden hatte. Es gab zwar eine Tradition, die sagte, das Allerheiligste stand auf dem Felsen, aber beweisen konnte man das nicht. Und es gab auch die Auffassung, dass, nein, der Fels, der Standort war des Altars. Nun, Sie sagen sich, das kommt ja gar nicht drauf an. Doch, es kommt sehr drauf an. Schauen Sie, als der erste Tempel, der Salomonische, zerstört worden war, die Juden kamen nach Babylon in Gefangenschaft, aber nach einigen Jahrzehnten durften sie zurückkehren und sie bauten den zweiten Tempel auf der Spur des ersten. So findet sich das klar und deutlich im Buch Esra. Dort kann man das so nachvollziehen. Nun, der Standort ist wichtig. Prinzipiell ist das überhaupt der auserwählte Ort nach dem Alten Testament. Es gibt keine Alternative. Aber auf dem auserwählten Ort kommt es genau darauf an, wo alles steht. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört. Aber später, Anfang des 2. Jahrhunderts, da wollten die Römer unter Hadrian den Juden die Erlaubnis geben, so berichtet die Tradition, dass sie den Tempel wieder aufbauen dürften. Es gab eine Bewegung, aber dann haben die Samariter, das den Juden feindliche Volk in Samaria, haben sich an Kaiser Hadrian gewendet und gesagt, erlaube ja nicht, dass sie den Tempel aufbauen. Sie werden dann wieder rebellieren gegen dich. Hadrian soll gesagt haben, ich habe es versprochen, was soll ich tun? Die Samariter sagen ihnen, sie sollen es tun, aber ein paar Ellen, selbstverständlich, verschoben gegenüber der früheren Position. Und so wurde der Plan vom jüdischen Volk selber aufgegeben, den Tempel zu bauen. Nun, in unserer Zeit, niemand wusste mehr mit absoluter Sicherheit, wo es stand. Das ist also ein Hindernis, den dritten Tempel zu bauen, auch wenn man weiß, auch wenn man jetzt den Tempelberg wieder in jüdischer Hand hat und weiß, ja, das ist der Ort, wo der Endzeittempel hingehört, aber es ist unerlässlich der genaue Ort. Nun gab es die Suche nach dem exakten Standort. Und Sie sehen hier Lane Rittmeier, ein Architekt und Archäologe. Diese Kombination ist sehr selten, aber in diesem Fall sehr glücklich. Er hat mehr als 20 Jahre am Tempelberg und auf dem Tempelberg Forschung betrieben und schließlich gelang es ihm, den exakten Standort des Allerheiligsten zu finden. Das wurde alles ganz deutlich 1994. Also alles gar noch nicht so lange her. Er hat auch seine Doktorarbeit gemacht über die architektonische Entwicklung des Tempelberges und so wurde seine Arbeit also nicht irgendwie als eine Nebensache angeschaut, sondern sie wurde wirklich akzeptiert von der Universität Manchester und auch seine archäologischen Ergebnisse wurden erstaunlich schnell von der Archäologenwelt in Israel akzeptiert. Sie sehen hier mal den Tempelplatz, so wie er sich heute präsentiert. Und Sie sehen, auf dem Tempelplatz gibt es hier eine erhöhte Plattform. Und die nennt man die Muslim-Plattform. Darauf steht der Felsendom, der den Felsen da umgibt. 144.000 Quadratmeter und hier kleiner drauf die Muslim-Plattform. Sie sehen auch hier verschiedene Untergrundstrukturen. Die wurden erforscht durch die Spezialisten Wilson und Warren. Die durften im 19. Jahrhundert in den Tempelberg hineingehen, weil sie im Auftrag der Türken, die damals über Jerusalem herrschten, das ganze Wassersystem Jerusalems erneuern sollten. Und so haben die gesagt, ja, wir müssen aber alles anschauen zuerst, was wir können, und Bestandesaufnahme machen. Und die durften zum ersten Mal in der Geschichte als Nichtmuslime in den Tempelberg hinein. Ja, jetzt fällt Ihnen auf, die Muslimplattform ist so gebaut, dass es Treppen gibt von allen Himmelsrichtungen auf die Plattform rauf. Also hier von Westen, hier von Süden, hier von Osten und hier von Norden. Es ist ja nicht ein schönes Rechteck, ja? Aber es ist doch so gebaut, dass die Treppen an der jeweiligen Seite schön parallel verlaufen zur Seitenlinie der Plattform. Sehen Sie das? Hier auch, hier auch. Nur hier nicht. Hier ist die Treppe nicht parallel. Was soll das bedeuten? Schon ein Archäologe vor Len Rittmeier hat sich damit beschäftigt. Und was auffällt, die unterste Stufe dort, die besteht aus riesigen, gewaltigen, zugesägten Steinen, Aschlarblöcken. Die ist ganz anders als alle anderen Treppen. Was hat das zu bedeuten? Nun, Len Rittmeier hat sich überlegt, wir wissen ja, dass aus der rabbinischen Tradition im Talmud, dass es auf dem Tempelberg einen besonders heiligen Bereich gab, das war das 500 Ellen Quadrat. Das war der eigentliche salomonische Tempelplatz, der später unter Herodes von den Juden erweitert worden war. Nun, er sagte sich, könnte es sein, dass diese Treppe dort ein Überrest ist einer uralten Mauer vom 500 Ellen Quadrat, die die Muslime einfach übernommen haben, als sie im 7. Jahrhundert, 638, Jerusalem erobert hatten und haben so die Treppe raufgebaut. Nun, Len Rittmeier wusste noch etwas. Die Juden hatten damals unter Herodes den Tempelberg erweitert nach Norden, nach Westen, nach Süden, aber nicht nach Osten. Also die Ostlinie der Mauer, die verlief immer gleich seit Salomo. Warum? Weil man das tief eingeschnittene Kidron-Tal hier zwischen Tempelberg und Ölberg nicht aufschütten konnte. Nun hat er sich überlegt, ja, jetzt messe ich mal von diesem Punkt, von dieser Treppe da, rüber zur Ostmauer. Und schauen wir, was das für ein Ergebnis gibt. Was ihm noch aufgefallen ist, der Stein da, der letzte Stein nach Norden in dieser untersten Treppe, der hatte eine solche Beschaffenheit, ich werde das noch genauer erklären, anhand von Bildern, dass man wissen konnte, dieser Stein war in der Ecke einer Mauer. Der war nicht irgendwo auf einer Mauerlinie, sondern das war genau die Ecke. Also, wenn das die Ecke ist, jetzt messe ich mal darüber zur Ostmauer. Es gibt 500 Königsellen von, die sind genau 52,5 Zentimeter. Das ist sensationell. Das würde ja genau einer Mauerlinie des 500 Ellen Quadrates entsprechen. Und Sie sehen hier die Schlüsseltreppe, die so den Zugang zu diesen Entdeckungen geöffnet hat. Das sind die Stufen an der Nordostseite der Muslimplattform. Nochmals ein Bild hier. Und schauen Sie mal, ich habe die Treppe so fotografiert. dass Sie hier diese Mauerlinie sehen, wie die überhaupt nicht parallel steht zu dieser Linie der Treppe, ja? Und diese Mauerlinie, die ist schön parallel zur Moslemplattform da oben. Also Sie sehen, wie stark diese Linie von dieser Linie abweicht. Nur an dieser Stelle, ja? Und nun, hier sehen wir diese unterste Stufe. Vor ein paar Jahren war dieser Bodenbelag, dieser moderne hier, gar noch nicht da. Da war diese unterste Stufe effektiv eine Stufe. Und da konnte man sehen, dass diese Steine auf der Seite einen Randschlag und einen Spiegel hatten. Keine Angst, ich werde gleich erklären, was das ist. Aber nur mal, um zu sagen, das sind also ganz gewaltige, große, zugeschlagene Steine mit Randschlag und Spiegel. Aber alle weiteren Steine hier auf der Treppe, die sind völlig anders. Das sind kleine Steine im Vergleich. Und die haben keinen Randschlag und keinen Spiegel. Jetzt machen wir etwas Tempelarchäologie zusammen. Die Bausteine enthüllen ihren Ursprung in ihrer Beschaffenheit. Hier sehen Sie einen persischen Baustein aus der Zeit von Nehemia, also 5. Jahrhundert vor Christus. Da hat man die Steine so auf der Seite abgeschlagen, das ist der Randschlag. Und das, was hier so vorsteht, das ist der Spiegel. Und Sie sehen, der typische persische Spiegel ist so dickbauchig. Später, im 2. Jahrhundert vor Christus, haben die Makkabäer auch Mauerarbeit gemacht am Tempel und sie haben auch einen Randschlag und Spiegel gemacht bei ihren Steinen, aber nicht mehr so dickbauchige, aber doch sehr raue und nicht sehr gehobelte Spiegel. Das ist typisch hasmonäisch, makkabäisch, 2. Jahrhundert vor Christus. Aber Sie haben gehört bei den Führungen am Tempelmodell, in der Zeit von Herodes, dem Großen, ab 19 vor Christus, wurde der Tempel ja massiv erweitert und umgebaut. Und da hat man mit ganz schönen Steinen gearbeitet. Das sind die herodianischen Bausteine der Juden. Schöner Randschlag und ganz feiner, wenig vorstehender Spiegel. Übrigens, wie kann man da sehen, dass ein Stein in einer Ecke ist? Ja, wenn Sie einen Stein finden, der nur hier auf einer Seite einen Randschlag und Spiegel hat, aber hier nicht und hier nicht, dann ist klar, dann steht der in einer Mauerlinie. Ja? Aber wenn Sie einen Stein finden, der hier einen Randschlag hat und auch auf dieser Seite, dann ist klar, dann geht das nicht mehr hier weiter die Mauer, sondern da ist eine Ecke. Und so war das eben an diesem Punkt, wo wir rüber gemessen haben. Ist das so deutlich? Ich hoffe. Ich versuche alles logisch aufzubauen. Und wir gehen schön eine Treppe, Sprosse um die andere rauf und wenn man eine vielleicht nicht erwischt, dann fällt man durch und das kann sehr gefährlich sein. Ich bin da zu einem goldenen Tor entlang der Ostmauer gegangen. Da kommt man normalerweise nicht hin, wird man wieder verjagt. Aber da bin ich hingegangen und habe diese Mauersteine mit Randschlag und Spiegel fotografiert. Das sind die typischen dickbauchigen, aber hier sehr, sehr verwitterten persischen Bausteine aus der Zeit von Nehemia. Die findet man dort. Und also dieser Typ von Stein ist das bei der Schlüsseltreppe, bei der untersten Stufe. Hier sehen Sie nochmals einen persischen Baustein, Randschlag und Spiegel. Sie sehen bei der Schlüsseltreppe, die Steine auf den nächsten Stufen, die sind ganz anders. Eben, das sind vergleichsweise kleine Steine ohne Randschlag und ohne Spiegel. Sie können sich vorstellen, als da einer von der palästinensischen Aufsicht auf dem Tempelberg mir zugeschaut hat, wie ich da Treppen und Steine fotografiere, der hat sicher gedacht, der ist völlig verrückt. Ja, also das sind Steine aus islamischer Zeit. Die Steine verraten ihren Ursprung. Hier eine Stelle ganz nahe bei der Südostecke des Tempelplatzes. Das sind typische hasmonäische Steine mit grobem Randschlag, mit Randschlag und grobem Spiegel. 2. Jahrhundert vor Christus. Und das, eigentlich hätte ich die Erklärung schon abdecken können und hätten wir eine Prüfung machen können. Was sind das für Steine? Natürlich, alle wissen das. Das sind herodianische Bausteine, Randschlag und ganz fein schön gearbeiteter Spiegel. Also erstes Jahrhundert nach Christus, beziehungsweise ab 19 vor Christus bis erstes Jahrhundert nach Christus. Und das, natürlich, herodianisch, sieht jedes Kind. Also wenn Sie nächstes Mal oder zum ersten Mal zum Tempelberg gehen, dann müssen Sie sich selber testen und die Steine anschauen. Persisch, makkabäisch, und das ist herodianisch, das ist islamisch. Sie können sich ganz gut zurechtfinden. Also wie gesagt, so wurde rübergemessen 500 Ellen Quadrat. Könnte ein Zufall sein. Es gibt Leute, die sehen immer Zufall. Dort, wo es aufgeht. Also, jetzt hat er da auch noch runtergemessen. Ist nämlich so, das wusste man schon seit den Arbeiten im 19. Jahrhundert, Warren Wilson, dass die Ostmauer hier einen Knick aufweist. Ganz nahe von der Südostecke, ja? Da ein Knick. Sehen Sie es? Ein Knick in der Mauerrichtung kann ein Hinweis sein, dass dort später die Mauer verlängert wurde, angesetzt wurde und man dann eben die Mauerrichtung nicht mehr so ganz erwischt hat. Nun hat Lane Rittmeier von diesem Punkt aus, den wir bekommen haben als Linie des 500 Ellen Quadrates, da runtergemessen bis zum Knick, und das hat ergeben 500 Königsellen von 52,5 Zentimeter. Das ist ja toll, nicht? Und jetzt machen wir Primarschulgeometrie. Wir vervollständigen das Quadrat und haben so das 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels. Vor seiner Erweiterung unter Herodes. Und das war der eigentlich heilige Bereich im Tempel zur Zeit Jesu, im zweiten Tempel. Nun sehen Sie hier nochmals eine Übersichtskarte mit dem 500 Ellen Quadrat, wie wir das entdeckt haben, auf dem heutigen Tempelplatz. Sie sehen hier den Knick, ja, in der Ostmauer. So. Jetzt fällt aber Folgendes auf. Schauen Sie mal, da im Süden gibt es ja zwei Tunnels. Im Modell dort vorne, im schönen großen Modell, sieht man ja diese zwei Eingänge. Der Haupteingang für das Volk, das Doppeltor hier mit dem Tunnel, und das Dreifachtor für die Priester mit dem Tunnel. Da ging man vor 2000 Jahren zum Tempelplatz, durch die schöne Pforte, durch das Doppeltor hindurch, über eine Treppe hoch zum Tempelplatz. Jetzt schauen Sie mal, diese unterirdischen Tunnels existieren noch heute, aber die enden genau vor dem Beginn des heiligen 500 Ellen Quadrates. Ist ja klar, wenn die Leute da auf Besuch kommen, müssen sie zuerst vor dem heiligen Quadrat stoppen und dann mussten sie, so wird das deutlich in der rabbinischen Literatur, mussten sie durch die Hulda-Tore hindurch. Es gab bei beiden Tunnels da ein Eintrittstor in das 500 Ellen Quadrat, Hulda-Tor 1, Hulda-Tor 2. Hulda, hebräisch Hulda, heißt Maulwurf. Ja, wenn man durch den Tunnel gegangen ist wie ein Maulwurf, durfte man durch das Hulda-Tor in den heiligen Bereich hinein. Passt also ganz schön mit den Untergrundstrukturen. Und noch etwas Schönes. Hier sieht man den Bereich des Barclay-Tores. Das war eines dieser vier Tore, die im Westen zum Tempel führten. Das Barclay-Tor befindet sich heute gerade auf der Seite, wo die Frauen an der Klagemauer beten. Und man kennt im Tempelberg die Treppe, die da im Tempelberg hinaufführt. Und zwar hat die L-Form. Man kann sich fragen, warum hat man damals vom Barclay-Tor das im L hinaufgeführt und nicht gerade direkt auf den Tempelberg? Ja, jetzt sehen Sie, dieses 500 Ellen Quadrat rekonstruiert, stößt genau in die Ecke dieses Ls hinein. Diese Treppe wurde hier abgelenkt, damit man nicht direkt ins heilige 500 Ellen Quadrat hineinkam. Und beim Warren-Tor hat man unterirdisch auch einen Tunnel entdeckt und der stimmt auch schön überein in seiner Länge mit dem Verlauf des 500 Ellen Quadrates. Das sind also ganz erstaunliche Übereinstimmungen mit den unterirdischen Strukturen. Schauen wir den Tempelberg an heute. Blick von Osten, hier das Kidron-Tal, der Ostabhang des Tempelberges mit dem goldenen zugemauerten Tor heute, hier die El-Aqsa-Moschee auf der Südseite, der Felsendom um den Felsen her, da die 144.000 Quadratmeter. Nun kennen wir den Verlauf des 500 Ellenquadrates. Sie sehen, die El-Aqsa-Moschee ist außerhalb, aber der Felsendom ist da drin. Und jetzt kam die heiße Frage, wo stand der Tempel innerhalb dieses Quadrates? Man würde denken, wahrscheinlich ganz zentral, so in der Diagonale. Das ist aber nicht so. Wir werden gleich sehen, wie das war. Hier sehen Sie ein Modell mit dem gleichen Blick von Osten, das Tempelhaus und alles, die inneren Vorhöfe umgeben von dem heiligen 500 Ellenquadrat. Sehen Sie das? Alles darum her, im Süden, im Westen und im Norden, das sind Erweiterungen ab dem Jahr 19 vor Christus unter Herodes. Hier wurde das Bezetta-Tal aufgeschüttet, um die Plattform so groß ausdehnen zu können. Und nun haben wir im Talmud die genaue Angabe über die Maße des innersten Vorhofes rund um das Tempelhaus. Hier, das ist das Lager der Schechina. Dieser Vorhof entspricht gewissermaßen dem Vorhof, den Sie draußen gesehen haben, um die Stiftshütte hier. Ja, die Stiftshütte, den Stiftshüttenvorhof bezeichnet man als das Lager der Schechina. Die Schechina ist die wunderbare Wolkensäule, die zur Zeit Mose über dem Allerheiligsten der Stiftshütte war. Das ist das Lager der Schechina. Nun wusste man aber nicht genau, wo dieses Lager der Schechina auf dem 500 Ellenquadrat platziert war. Aber es gibt einen mittelalterlichen rabbinischen Kommentar, der gibt die Zahlen. Und zwar wird dort angegeben, im Süden sind das 250 Ellen, im Westen 100, im Norden 115 und im Osten 213. Len kann gut zeichnen, weil er ein Architekt ist, also nicht so wie ich, der nicht zeichnen kann, und hat das so schön eingezeichnet. Oh, dann fällt das Tempelhaus, ja genau, auf den Felsendom. Ha, keine Chance für irgendeinen Kompromiss. Also man kann das Tempelhaus nicht irgendwo da im Norden, wo es keine Moschee hat, ansiedeln. Das Tempelhaus an der Stelle des Felsendoms. Nun können wir die ganze Geschichte des Tempelberges miteinander rekonstruieren. Sie sehen hier, das ist der Tempelberg. Zion oder Moria genannt in der Bibel. Heute nennt man diesen Berg Zion, aber das ist nicht die biblische Bezeichnung. Die biblische Bezeichnung ist für diesen Hügel. Dieser Hügel da, das ist der Ölberg, hier das Kidron-Tal. Da sehen Sie das Bezetta-Tal, das da künstlich aufgeschüttet worden war, um die Plattform des Tempels zu erweitern. Ja? Dieser Nachbarhügel da im Nordwesten, das ist der Hügel, auf dem sich Golgatha, die Kreuzigungsstätte Christi, befindet. Ja, schauen Sie mal, dieser Punkt ist der höchste Punkt des Tempelberges, der Fels, wo heute der Felsendom ist. Da finden wir darum herum ein 500 Ellenquadrat. Das war der salomonische Tempelplatz. Die Makkabäer haben diesen Platz im 2. Jahrhundert vor Christus nach Süden erweitert, so. Aber ab 19 vor Christus wurde das weiter erweitert nach Süden, nach Westen. Man hat da ins Tyropoion-Tal hineingearbeitet. Übrigens, diese Stelle zwischen diesen beiden Eingängen, Wilsonbogen und Barclay-Tor, das ist die Stelle der Klagemauer. Die Klagemauer ist also nicht ein Überrest aus dem salomonischen Tempel, sondern aus dem zweiten Tempel zur Zeit Jesu. Jetzt ist das ganz klar, ne? Also so wurde der Tempel erweitert. Jetzt wurde klar, der Felsendom ist der Standort des Tempelhauses. Nun hat Len Rittmeier den den Felsendom untersuchen müssen. Das hat man in der Archäologie bisher gemieden, wie die Katze den heißen Brei. Und wir verstehen warum. Und es geht auch nicht so, dass man da irgendwie offiziell als Archäologe da etwas Tolles machen kann. Aber man konnte als Tourist in den Felsendom gehen und so war Lane oft Tourist. Also hier sehen Sie das Tempelhaus, das stand einst beim Felsen. Jetzt gehen wir in den Felsendom hinein. Sie sehen, das ist gar keine eigentliche Moschee. Moscheen sind ja alle nach Mekka ausgerichtet. Aber die ist ja rund gebaut um den Felsen her. Der Felsen steht im Zentrum. Von innen die Kuppel, die goldene Kuppel von innen gesehen. Nun schauen wir mal einfach den Felsen an und nehmen die ganze Abschrankung im Felsendom rund um den Felsen weg, dann sieht das so aus. Der Fels hat im Westen eine ganz steile, natürliche Kante oder Böschung. Die ist übrigens im Verlauf parallel, ziemlich genau parallel zur Ostmauer draußen, die seit Salomo die Linie nie geändert hat. Komisch, ja? Aber wir stellen jetzt einfach fest, wir interpretieren noch nichts. Ihrem Norden hat der Fels auch eine ganz natürliche, scharfe Kante. Aber nach Osten geht der Fels so runter wie eine Plattform, eine schiefe Ebene. Also eine Plattform, die schief, als schiefe Ebene runtergeht. Hier gibt es noch so eingeschlagene große Treppen. So drei Stufen. Auch da im Norden gibt es so kleine Treppen. Dann stellt man fest, hier gibt es eine Vertiefung im Felsen von 79 auf 131 Zentimeter. Genau im Zentrum des Domes nochmals eine Vertiefung. Da im Süden des Felsens gibt es eine abgeplattete Region, wo der Fels künstlich abgeplattet wurde. Lane kannte das von anderen Ausgrabungen. So hat man in der Antike gebaut. Ein Haus auf dem Felsen. Man hat dort, wo man die Mauersteine auflegen wollte, hat man zuerst den Grundfelsen abgeplattet. Weiter stellt man fest, hier ist künstlich viel Gestein aus dem Felsen herausgeschlagen worden. So, und jetzt muss man das alles in ein sinnvolles System hineinbringen. Lane hat die Geschichte in der Überlieferung untersucht, die Geschichte des Felsens, und hat festgestellt, dass die Römer und die Muslime wohl kaum irgendwelche große Veränderungen an diesem Felsen vorgenommen haben. Aber es gab im Mittelalter die grausige Zeit der Kreuzfahrer, der Kreuzzüge. Und die Kreuzfahrer hatten einmal ein Königreich im Mittelalter in Jerusalem für eine gewisse Zeit. Und da haben sie den Muslimen den Felsendom abgenommen. Für lange Zeit. Und der Dom wurde in eine Kirche umgewandelt. Für diese Europäer war ein Fels da mitten in der Kirche nicht so etwas Ansehnliches. Und so haben sie ihn abgedeckt und haben darüber einen Hochaltar gebaut. Jetzt verstehen Sie, woher diese Stufen da kamen. Im Westen und auch diese eingeschlagenen Stufen im Norden. Weiter haben sie aus dem Felsen viel Gestein herausgeschlagen und haben dieses Gestein im gleichen Gewicht für Gold verkauft. So kann man aus Gestein Gold machen. Das ist kein Rezept, das ist nur eine Feststellung. Sie haben also über den Felsen einen Hochaltar in mittelalterlich-katholischem Sinn gebaut. So hat das etwa ausgesehen. Aber schließlich wurden die Kreuzfahrer durch die Muslime unter Saladin wieder rausgeschmissen aus Jerusalem. Aber die Spuren sind natürlich geblieben. Sie sehen, alles, was hier so blau-violett ist, das sind Zerstörungen, Veränderungen der Kreuzfahrer. Auch hier haben sie viel Gestein rausgeschlagen. Das müssten wir also alles wieder rekonstruieren, diese Zerstörungen. Dann bekommen wir dieses Bild vom Felsen. Und nun wird also klar, im Zentrum des Felsens gibt es eine Vertiefung. Da hatte man einen Pflock eingeschlagen im 7. Jahrhundert, eine Schnur daran gemacht und dann hat man den Kreis abgemessen, auf dem man den Felsendom gebaut hatte. Also diese Vertiefung können wir auch noch wegdenken, die ist eine muslimische Zerstörung. Dann haben wir also im Westen diese Kante, parallel zur Ostmauer draußen, hier im Norden diese Kante und da sehen Sie nun diese schiefe Ebene, wie sie darunter geht und hier die abgeplattete Region auf der Südseite. Da muss mal eine Mauer gestanden haben, auf dem Felsen. Und dann hier diese rechteckige Vertiefung auf dem Felsen. Tja, sehr geheimnisvoll. Nun hat Len Rittmeier sich gesagt, jetzt zeichne ich mal auf dem Felsen da in der Südregion, das ist jetzt Süden, ja? Das ist Westen. Im Süden zeichne ich mal auf den Felsen eine Mauer ein. Und zwar ist die abgeplattete Region 3,15 Meter. Zeichne ich das mal so ein als Mauer. Übrigens, in der Bibel steht, im zweiten Buch Chroniker, dass die Dicke der Mauer des Allerheiligsten war 6 Ellen. 6 Königsellen gibt 3,15 Meter. Das ist genau diese Dicke. Aber jetzt hatte Lane ein Problem. Der Fels hat keine weiteren Spuren von einer abgeplatteten Region. Da hat er sich gesagt, ja, vielleicht verlief die Mauer entlang dieser westlichen natürlichen Böschung des Felsens und auch im Norden. Dann hat er so die Mauern eingezeichnet und nun hat er gemessen von einer Mauer zur anderen, also hier von Süden zur Nordmauer, das gibt exakt 20 Königsellen. Sie können nachlesen, 2. Chroniker, schon der Salomonische Tempel hatte als Allerheiligstes ein Allerheiligstes von 20 mal 20 Ellen. Ha, nicht schlecht, ja? Jetzt konnte er hier den Scheidevorhang einzeichnen. Das muss ja ein 20-Ellen-Quadrat sein. Und jetzt fiel ihm auf, oh, diese Vertiefung da, die fällt ja genau in die Diagonale dieses Quadrates des Allerheiligsten. Wenn man hier die Diagonale durchzieht, geht das genau durch die Diagonale des Rechtecks. Der Verlauf der Seitenlinien ist exakt parallel zur Seitenlinie dieser Mauern des Allerheiligsten. Was soll denn das? Ich wollte nicht vorschnell urteilen. Aber was jetzt deutlich wird, dieser Fels ist eigentlich Fundament, die Südmauer steht drauf, und Eckstein in einem. Normalerweise war der Eckstein im Altertum der erste Stein, den man auf das Fundament auflegte und seine Position mit seinen Kanten bestimmte die Stellung aller anderen Steine. Alles musste sich nach dem Eckstein ausrichten. Aber hier, ausnahmsweise, ist dieser Fels sowohl das Fundament als auch der Eckstein. Denn die Mauern richten sich nach seiner Position. Hier und auch die Ostmauer draußen des 500-Ellen-Quadrates ist nach diesem Felsen ausgerichtet. Interessant, nicht? Und nun fiel mir auf, das ist ja genau, was wir in Jesaja 28, Vers 16 haben. Dieser Vers, wo die Rabbiner schon gesagt haben, dieser Vers spricht von dem Messias. Und zwar in bildlicher Weise so. Darum, so spricht der Herr der Ewige. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Das ist der Tempelberg. Einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein. Eine feste Grundlage. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Also der Messias wird gewissermaßen sein wie ein Stein auf Zion, der Eckstein und Grundlage in einem ist. Der also die Ausgangslage sein wird für einen geistlichen messianischen Tempel. Das ist genau die Situation von Jerusalem. In 1. Korinther 3, Vers 11 schreibt Paulus im Blick auf die Gemeinde. Die Gemeinde, die Kirche, besteht nach der Bibel aus allen denen, die an Jesus Christus, den Messias, glauben. Sie bilden zusammen den messianischen Tempel. Jeder Gläubige ist gewissermaßen ein Baustein an diesem Tempel. Aber wer ist der Grund? 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die Grundlage. Und was sagt die Bibel über die Bedeutung des Felsens? Im Psalm 18, Vers 31 liest man, denn wer ist außer Denn wer ist ein Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Also das Alte Testament lehrt, nur Gott ist ein Fels, niemand anders. Er ist allein diese feste, bleibende Grundlage des Glaubens. In 1. Korinther 10, Vers 4 schreibt Paulus von der Wüstenwanderung der Israeliten, wie sie da Wasser tranken. Und sie tranken alle denselben geistlichen Trank. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der nachfolgte. Es geht hier um diesen Felsen in 2. Mose 17, aus dem Wasser hervorgekommen war bei der Wüstenwanderung. Und dann erklärt Paulus die Bedeutung dieses Felsens symbolisch. Der Fels aber war der Christus. Der Fels bedeutet Christus. Nun, zur Vertiefung. Diese Grundmaße entsprechen genau den Maßen der Bundeslade nach 2. Mose 25. Diese Zentimeterangabe, die ich gemacht habe, entsprechen 1,5 auf 2,5 Ellen. Das ist das Grundmaß der Bundeslade. Jetzt gehen wir in den Felsendom rein und schauen Sie mal hier diese Vertiefung. Das ist die Stelle, wo die Bundeslade stand im Salomonischen Tempel. Und von dem Felsen wird in symbolischer Weise gesagt in 2. Samuel 22, 47, er weist auf Gott hin und Gott wird hier so angesprochen. Und erhoben werde Gott, der Fels meines Heils. Nun ist es interessant, in 1. Könige 6, Vers 19, da liest man von Salomo. Und das Allerheiligste im Innersten des Tempelhauses richtete er zu, um die Bundeslade des Herrn dorthin zu setzen. Da wird ja ausdrücklich gesagt, dass Salomo im Allerheiligsten einen Ort machte, herrichtete, um die Bundeslade auf den Felsen zu setzen. Und zwar so, dass die Bundeslade nicht irgendwie unwürdig auf dem Felsen wackelte. Das ist ja sensationell. Und nun versteht man, wenn der Hohepriester einmal im Jahr am Yom Kippur ins Allerheiligste hineinging, durch den Scheidevorhang hindurch, da musste er ja das Blut des Sündenbockes für Israel hineinbringen. Und das musste er dann im Allerheiligsten sprengen. Einmal auf die Bundeslade, auf den Deckel, und 7-mal auf den Boden vor die Bundeslade. Was war das für ein Boden? Das war nicht Dreck. Das war nicht irgendwelcher Staub. Das war der Fels. Der blutbesprengte Fels. 2. Samuel 22, 47. Der Herr lebt und gepriesen sei mein Fels. Ja, erhoben werde der Fels meines Heils. Denn dieses Blut brachte ja Vergebung für die Glaubenden. Nun schauen Sie mal nochmals den Felsen im Felsendom von oben herab gesehen. Hier die abgeplattete Region. Die Südmauer war da auf dem Felsen, dann die westliche Linie, wo die Mauer entlang des Felsens gebaut wurde und auch hier im Norden, hier die exakte Stelle des Scheidevorhanges. Also wenn Sie mal mit mir reinkommen in den Dom, wenn das wieder mal geöffnet wird, dann könnten wir ganz genau wissen, hier an dieser Stelle, wenn man da vorbeiläuft, kommt man in den Bereich des Allerheiligsten hinein. Ja? Da war genau der Scheidevorhang. Nun, Jesus Christus spricht zu Petrus, einem seiner Nachfolger, die ihn als Messias erkannt haben. Matthäus 16, Vers 18. Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Petros bedeutet auf Griechisch Stein, ein Stein. Und auf diesen Felsen, Griechisch Petra, werde ich meine Gemeinde oder meine Kirche bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Petrus hatte gerade zuvor gesagt von Jesus Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias. Und dann sagt Jesus Christus, Petrus, du bist ein Baustein an diesem neuen messianischen Tempel. Und auf diesen Felsen, auf diese Petra, das ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, werde ich meine Gemeinde bauen. Sie sehen, hier geht es gar nicht um Petrus bei diesem Felsen. Petrus ist kein Fels. Das Alte Testament sagt, wer ist ein Fels außer unserem Gott? Und Wenn es Petrus wäre, dann würde stehen im griechischen Text, du bist Petros und auf diesen Petros werde ich meine Gemeinde bauen. Das steht nicht so da. Das steht nicht in den griechischen Handschriften des Neuen Testaments. Das steht so. Merken Sie, da ist etwas schiefgegangen. Glücklicherweise ist Petrus nicht die Grundlage der Kirche. Das wäre wackelig. Ein Mensch, der gefehlt hat und den Herrn verleugnet hat, wie wir. Nein, Jesus Christus ist die Grundlage, die hält. Und da lernt man, also Jesus Christus ist das Fundament der Gemeinde. Auf ihm muss der Glaube ruhen, nicht auf irgendwelchen Menschen. Und nicht irgendwie auf welchen Päpsten, Konzilen, auf Jesus Christus. Und er ist der Eckstein. Alles muss sich nach ihm ausrichten. Wir können nicht nach unseren eigenen Ideen ausrichten. Er ist der Eckstein. Nach ihm muss man sich richten in der Gemeinde. Wir haben etwas gehört vom Scheidevorhang. Und wir wissen jetzt genau, wo der Scheidevorhang durchging. Der hat ja das Allerheiligste abgetrennt. Und Gott war so im Alten Testament der verborgene Gott hinter dem Scheidevorhang. Aber in dem Moment, als Jesus Christus starb am Kreuz, Matthäus 27, 51, lesen wir, und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. In dem Moment, wo Jesus Christus gestorben ist, wurde deutlich, jetzt ist der Zugang zu Gott offen. Bisher waren wir Menschen von Gott getrennt durch unsere persönliche Schuld. Aber durch den Tod des stellvertretenden Opfers ist der Zugang zu Gott offen. Nicht wahr? Im Alten Testament durfte niemand ins Allerheiligste, außer am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Einmal im Jahr, beschrieben in 3. Mose 16, da betritt der hohe Priester das Allerheiligste mit Blut. Und sehen Sie den Ausdruck von Ehrfurcht auf dem Gesicht des hohen Priesters. Die Ehrfurcht vor dem ewigen Gott, in seine Gegenwart zu treten. Und schauen Sie, er kommt hinein, barfuß. Alle mussten immer barfuß sein auf dem Tempelplatz, auch die Priester. Und da hat er das Blut gesprengt, 7-mal vor die Vertiefung, der blutbesprengte Fels. Und das erklärt nun, Jesus Christus ist die Grundlage des Glaubens, aber er ist die Grundlage des Glaubens, wo man Vergebung bekommt durch sein geflossenes Blut auf Golgatha. Und so ist er der Fels meines Heils, der blutbesprengte Fels. Das Blut wurde genommen von einem Ziegenbock, der geschlachtet wurde am Yom Kippur. Und dieses Blut wurde hineingetragen ins Allerheiligste. Also der Mensch lernte da, vor dem ewigen, heiligen Gott können wir Menschen nicht bestehen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wenn wir auf einem Fundament stehen, auf dem das Blut Jesu Christi gesprengt ist, dann können wir bestehen. Jetzt wissen Sie, was ein Fundamentalist ist. Das ist ein so tolles Wort. Ein Fundamentalist, das ist nicht einer mit einem Maschinengewehr unter dem Mantel oder einer Bombe. Ein christlicher Fundamentalist, das ist jemand, der weiß, so wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Aber ich weiß, dass Jesus Christus für die ganze Schuld meines Lebens bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Sein Blut ist geflossen auf den Golgatha-Felsen. Auf dieser Grundlage darf ich zu Gott kommen und ich muss keine Angst mehr haben vor Gott, denn der Richter hat einen anderen gestraft, obwohl es eigentlich mich hätte treffen sollen. Und wer das wirklich ganz persönlich erfasst, Jesus Christus ist an meiner Stelle auf Golgatha gestorben. Und wer wirklich seine persönliche Schuld ganz ehrlich im Gebet Gott bekennt und auch konkret bekennt, was er noch weiß, der darf wissen, jetzt darf ich vor Gott stehen. Vor einem heiligen Gott, vor dem ich nie bestehen könnte, kann ich bestehen auf der Grundlage von Jesus Christus, der sein Blut gegeben hat. Er ist der Fels meines Heils. Er ist das Opfer. Dann machen wir einen kurzen Unterbruch, damit Sie nicht einschlafen. Hier haben wir einen Querschnitt durch das Tempelhaus zur Zeit Jesu. Sie sehen, hier den Felsen, der ja ein Stück bildet mit dem Grundfelsen des ganzen Gebirges, mit dem Grundgebirge. Beides weist auf Jesus Christus hin. Es gibt zahlreiche Stellen im Alten Testament, die bezeichnen Jesus Christus als Zur, heißt Fels, und als Sela, heißt auch Fels. Aber Zur meint den Felsblock, während Sela das Felsmassiv meint. Also sowohl die Bergspitze der Zur bezeichnet Jesus Christus als den Erniedrigten. Und das ganze Felsmassiv beschreibt ihn als den Erhöhten und Erhabenen. Aber das ist eine Einheit hier, ja? Nun liest man aber, wenn Paulus spricht über die Gemeinde, die Kirche, Epheser 2, Vers 20, dass sie aufgebaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Haben Sie ein Problem? Sie sollten ein Problem haben. Ja, also Christus ist der Eckstein. Kein Problem, alles klar. Aber Paulus, derselbe Paulus, der Epheser schrieb, schrieb 1. Korinther, und da sagt er, es gibt keinen anderen Grund außer dem der Gelegenheit, das ist Jesus Christus. Aber hier spricht er aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Nun, schauen Sie, das Allerheiligste, der Fels, war etwas mehr als 3 Meter höher als der Grundfels hier, wo das Heilige war. Da geht ja diese Plattform rauf. In der Zeit des zweiten Tempels hat man diesen Unterschied ausgeglichen, indem man gewaltige Steine auf das Felsfundament auflegte. Das eigentliche Fundament ist das Grundgebirge. Das ist Christus. Ja? Aber auf diesem Grundgebirge sind ganz wichtige Grundsteine aufgelegt und die symbolisieren die Apostel und Propheten. Also die neutestamentlichen Propheten wie Lukas, Judas, Jakobus, das waren keine Apostel, aber neutestamentliche Propheten, die konnten Schriften zur Heiligen Schrift hinzufügen. Das kann seither niemand mehr. Und die Gemeinde, die Kirche, ist aufgebaut auf Christus. Er ist die Grundlage, aber es waren diese Apostel und Propheten, die im Auftrag von Jesus Christus uns das Neue Testament gegeben haben. Und das ist die lehrmäßige Grundlage für die Kirche, für alle Zeiten. Nicht Päpste, nicht Konzile, nicht zusätzliche Gesetze und so weiter, nicht irgendwelche Vereinsverordnungen, sondern nur das Neue Testament, das mit dem Alten Testament eine vollkommene Einheit bildet. Das wird hier so deutlich klar. Und jetzt verstehen Sie, 2000 Jahre ist das Christentum ausgebreitet worden und so viele Menschen sind zum Glauben an den Messias gekommen. Die wurden als Steine zu diesem Haus hinzugefügt. Paulus schreibt weiter in diesem Text, der ganze Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Sobald der letzte Baustein eingefügt wird, wird Jesus Christus für seine Gemeinde kommen zur Entrückung. Also jetzt, wo wir am Ende sind, in der Endzeit, denn die Zeit des Endes ist die Zeit nach der Bibel, wenn die Juden zurückkehren ins Land der Väter. Gut. Brauchen wir da neue Propheten und neue Apostel? Es gibt Leute, die sagen, jetzt ist die Zeit, wo das Apostelamt und das prophetische Amt wiederhergestellt wird. Muss ich sagen, das ist der architektonische Unsinn. Man macht doch nicht nochmals eine solche Grundlage oben am Dach. Das war unten am Anfang, wir brauchen nicht mehr, wir haben alles bekommen. Und das wird hier verdeutlicht. Also Tempelarchitektur hilft uns noch einiges klarzustellen an Verwirrung in der Endzeit. Nun, Lane ist weitergefahren. Er hat nicht nur das Allerheiligste rekonstruiert, sondern nach den Angaben aus der rabbinischen Überlieferung über die genauen Tempelmaße, es gibt ein Traktat im Talmud, Midot, Maße, da wird das alles so schön aufgeführt. Da konnte er das ganze Tempelhaus hier aufzeichnen. Mit Heiligem, Allerheiligstem, Heiligem und die Vorhalle. Und auch diese vielen Kammern, die rund herumgebaut waren in 3 Stockwerken. Und dann konnte er genau einzeichnen, wo der Altar stand, wo das Waschbecken stand. Sie sehen, das ist alles noch der Felsendom da. Sie sehen, wie sich das überschneidet jetzt, ganz genau. Und dieser kleine Dom vor dem Felsendom nach Osten, das ist der Kettendom. Der stand also genau da an der Stelle der Treppe und der Vorhalle. Jetzt können wir genau lokalisieren, wo der Altar stand. Wow, das ist interessant. Also, wenn wir mal zusammen auf den Tempelberg gehen, dann gehen wir da hin und dann sage ich, da ist die exakte Stelle des Altars. Da wird der Altar auch wieder gebaut werden. Nun hat Lane Rittmeier das ganze Lager der Schechina mit all diesen Nebengebäuden rekonstruieren können und auch den Frauenvorhof mit diesen vier kleinen Höfen. Das kennen Sie alles aus dem Modell. Und auch hier die Treppe, die 15 halbkreisförmigen Treppen für den Priesterchor und das levitische professionelle Orchester im Tempel. Jetzt sehen Sie das Gleiche von oben als Modell. Hier das Tempelhaus von oben, der Form eines Kreuzes. Das Lager der Schechina mit dem Altar, die Häuser da rundherum. Der Frauenvorhof und die vier Höfe da in den Ecken. Gut, es sieht ein bisschen kompliziert aus. Jetzt hatte dieses entdeckte Schema des Tempels, der inneren Vorhöfe, hatte auf den heutigen Platz, Tempelplatz übertragen. Sehen Sie da. Nun fällt aber auf, hier, die halbkreisförmigen Treppen des Frauenvorhofes, die fallen so, dass die heutige Muslimtreppe von Osten auf die Muslimplattform genau ins Zentrum dieser 15 halbkreisförmigen Treppen fällt. Das macht deutlich, die Muslime haben im 7. Jahrhundert auf noch bestehende Strukturen aufgebaut. Dort war der Priesterchor. Schauen Sie mal, er hat da auf der Südseite des Lagers der Schechina diese Gebäude wiederhergestellt und da fällt ihm auf. Wow, das ist die Golakammer. Und da fällt genau diese Zisterne auf dem Tempelberg, die in eine riesige Zisternenöffnung, die in eine riesige Untergrund Zisterne hineinführt, da in die Mitte der Golakammer. Im Talmud steht, in der Golakammer war ein Wasserrad, mit dem man Wasser aus dem Tempelberg heraufschöpfte, um das Blut der Opfer beim Altar abspülen zu können, über einen Kanal dann hinunter ins Kidrontal. Das passt genau hinein. Hier haben wir das Gebäude, wo die Priester im Tempel schliefen. Und da wird im Talmud berichtet, im Untergeschoss dieses Gebäudes gab es einen Raum, wo ein Ritualbad für die Priester war. Tja, und genau an dieser Stelle findet man im Tempelberg einen Raum unterhalb. Und so könnte man weiterfahren. Eine Untergrundstruktur nach der anderen bestätigt das Layout auf dem Tempelberg. Jetzt machen wir einen Schnitt durch den ganzen Tempelberg durch. Und Sie sehen, frühe Forscher haben an verschiedenen Stellen den natürlichen Felsen, das Grundgebirge des Zionsberges ausmessen können, wie viel Fuß über Meer. Ja? Jetzt hat Lane Rittmeier mal das alles aufgezeichnet. Das Tempelhaus auf dem Felsen, dann der innerste Vorhof und die verschiedenen Vorhöfe des Tempels, die auf verschiedenen Höhen standen. Ja? Von außen her kam ja alles immer höher, bis dann der höchste Punkt war das Allerheiligste. Und wir wissen, wie viele Treppen führten von einem Hof zum anderen. Und so konnte er berechnen, wie hoch jedes Niveau der Vorhöfe sein musste, hat das so eingezeichnet, es passt genau auf die natürliche Beschaffenheit des Berges, wenn man ihn von Westen nach Osten so durchschneidet. Gut, wenn Sie es jetzt noch nicht glauben, dann machen wir noch einen Schnitt von Norden nach Süden. Da hat er das Gleiche gemacht und hat es auch so ausgemessen, passt exakt hinein. Das ist wie ein Puzzle. Und jetzt noch was Tolles zum Schluss, so ein Schlussbucke, ja? Im Talmud steht, dass der Priester, der dieses ganz besondere Opfer, das Opfer der roten Kuh, opfern musste, weil die Stiftshütte war das außerhalb des Lagers, und zwar angesichts des Eingangs der Stiftshütte. Das war nach dem Talmud in Jerusalem so, diese Kuh wurde außerhalb der Stadt geopfert auf dem Ölberg. Und zwar hatte der Opfernde genau diese Sicht vom Ölberg her, so wie sie diese Linie hier hinein in den Eingang des Tempelhauses. Und jetzt schauen Sie mal das an. Tatsächlich, wenn man eine Linie zeichnet von dem Felsen, von der Tempelöffnung, in rechtem Winkel zur Ostmauer, die ja auf dieser Linie nie gewechselt hat seit Salomo, kommt man auf den höchsten Punkt des Ölberges. Ja? Und die Ostmauer, die war ja bestimmt durch die Westseite des Felsens, ja? Da ist ja ein gigantischer architektonisch-topologischer Plan, wie Ölberg und Tempelberg so miteinander verbunden sind, mit dem Opfer da draußen. Warum eigentlich dieses Opfer? Die rote Kuh war ein Opfer, das symbolisch rein machte. Der Mensch ist unrein. Und ohne dieses Opfer, das übrigens nur 9-mal geopfert wurde, von Mose bis ins Jahr 70 nach der Überlieferung, dieses Opfer war die Grundlage, dass es überhaupt einen Gottesdienst geben konnte. Ohne dieses Opfer konnte gar nichts beginnen. Nun müssen wir Folgendes verstehen. Der Mensch, als er im Garten Eden war, hatte Gemeinschaft mit Gott. Aber durch die Rebellion und den Ungehorsam wurde der Mensch hinausgetan. In welche Richtung wurde er hinausgetan? Nach Osten. Und die Cherubim haben dann den Ostzugang versperrt. Also der Mensch in der Gottferne ist im Osten und Gott ist im Westen. Der Tempel ist im Westen, der Platz hier draußen bei der roten Kuh ist im Osten. Da ist der Mensch in seinem unreinen Zustand. Wie kann der Mensch zurück das verlorene Paradies? Wie kann der Mensch zurück? Er braucht das Opfer. Er braucht ein Opfer, um rein zu werden, um zurückzukommen aus dem Osten, aus der Gottferne in den Westen. Ich bin auf den Ölberg gegangen und habe extra so fotografieren wollen, dass ich diesen Blick bekomme wie der Priester mit der roten Kuh. Da sehen Sie schön diese Linie rüber in den Eingang des Tempelhauses. Und dann auf dem Tempelberg bin ich extra so ganz nahe beim Altar hingestanden und habe da den höchsten Punkt des Ölberges fotografiert. Da, wo die rote Kuh geopfert wurde. Sie sehen, und dies verläuft im rechten Winkel zu dieser Ostmauer. Im Judentum hatte man in modernen Zeiten keine rote Kuh mehr. Ja gut, rötliche Kuh gibt es auch in der Schweiz. Aber die Anforderung ist so, dass es keine Stelle geben darf, wo zwei andersfarbige Haare austreten. So perfekt musste diese rote Kuh sein. In 4. Mose wird dieses grundlegende Opfer der Tora als Reinigungsopfer beschrieben. Man hat gesucht, wie könnte man das machen? Hat sich überlegt, muss man da irgendwelche biotechnologische Dinge anwenden? Und plötzlich kam die Meldung in der Weltpresse, ein Kalb ist geboren worden in Israel, Nordisrael, und das ist vollständig rot. Also entspricht diesen Anforderungen. Also rot-braun, ja. Dem sagt man rot. Und dieses Kalb heißt Melodie. Die Weltpresse sprach von einem Kalb. Dabei wird doch in der Schweiz werden so viele Kälber geboren und nie wird das beschrieben. Ein Kalb in Israel und die ganze Welt schreit auf. Und ich habe in der Weltpresse einen Artikel gelesen, einen englischen, war ganz gut geschrieben, hat gesagt, alle sind sich einig, dass Melodie sterben soll. Die einen möchten sie am liebsten abknallen und die anderen möchten sie am liebsten gleich opfern. Ja, weil da wird man nervös. Jetzt wollen die Orthodoxen vielleicht doch plötzlich einen Tempel bauen. Wenn sie endlich also eine rote Kuh haben. Und tatsächlich, im Talmud wird besprochen, wie alt darf diese rote Kuh sein. Und dann wird erklärt, sie kann ganz jung sein, aber sie kann auch etwas älter sein, aber sie ist besser, wenn sie ganz jung ist. Warum? Ja, weil die Gefahr besteht, dass andersfarbige Haare kommen. Also in der Zwischenzeit sind bei Melodie andersfarbige Haare gekommen. Melodie ist out, das können Sie vergessen. Aber es gibt diverse weitere Anwärter. Das Problem ist auch hier gelöst. Aber erst in jüngster Zeit. Nun möchte ich schließen. Wir haben vom Felsen gehört, vom blutbesprengten Felsen. Und die symbolische Bedeutung. Jesus Christus ist außerhalb der Stadt gestorben in dem Steinbruch Golgatha. Auf einem Felsen. Im Propheten Hesekiel heißt es, dass dieses Blut nicht bedeckt worden ist mit Staub, sondern es ist auf einen Felsen geflossen. Hier hat sich das erfüllt, was eigentlich das Geheimnis des Felsens im Tempel ausmachte. Der Apostel Johannes, ein Augenzeuge der Kreuzigung Christi, schreibt in 1. Johannes 1, Vers 7, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir das wirklich erfassen, dann erfassen wir, was es heißt, Jesus Christus, der Fels meines Heils, der blutbesprengte Fels. Und da können Sie ein Fundamentalist werden. Aber das heißt nicht irgendwie ein eckiger Mensch, sondern einer, der weiß, das ist die einzige Basis, auf der wir stehen können. Und einer, der weiß, glücklicherweise ist nicht alles relativ. Glücklicherweise gibt es wirkliche, absolute Werte. Glücklicherweise müssen wir nicht mitschreien mit all denen, die vor Jahren gerufen haben, Familie auflösen und alle diese Strukturen auflösen und zerstören. Ja, jetzt haben wir die Früchte davon. Und viele Lehrer, die in den 60er Jahren noch so geschrien haben, und von antiautoritärer Erziehung, heute haben sie Burnout. Weil diese Früchtchen eben nicht so nett geworden sind, wie sie wären, wenn sie einen guten Kern hätten. Nein, es gibt Werte. Und es gibt eine Grundlage, die ist nicht menschlich, sondern göttlich. In dem Sohn Gottes, Jesus Christus. Wir wollen noch schließen mit Gebet.